aber geistlich neu geboren wird. Anschließend ging es um die Präsentation. Möchte die? Ja, super. Danke. Dann ging es so um Wachstumsschmerzen, also vom kindlichen Glauben bis hin, ja, ich sag mal, zu einer so, Selbstfindungsphase, und zwar nicht, wo man sich selbst findet, sondern vielleicht auch, aber im Glauben seinen eigenen Glauben findet. Ne? Wo auch die Frage ist, ja, glaubt man jetzt halt einfach das, was die Eltern glauben, das mag ja nicht schlecht sein, oder sagt man, ja, was gefällt mir da, was gefällt mir da nicht so. Letzte Woche hatten wir dann geistlich wachsen, gut Ding will Weile haben, wo wir das nochmal vertieft haben, was bedeutet denn das, erwachsen im Glauben zu werden, selbstständig sich versorgen können, selber Verantwortung zu übernehmen. Ja, vorne sind immer noch gute Plätze, ja. Ach, das ist für mich immer ganz angenehm, wenn nicht immer alles da frei ist da vorne. Es gibt keinen drinnen, ja. Ja, genau. Und dass dieser Prozess, wo man sagt, ja, bis man im Glauben erwachsen wird, natürlich auch durchaus viele Jahre in Anspruch nehmen kann. Heute kommen wir jetzt zum letzten Thema unter der Überschrift geistliche Väter und Mütter. Ein Blick für andere. Geistliche Väter und Mütter. Da denkt man naheliegenderweise schnell an leibliche Eltern. Ja, das sind Menschen, die irgendwie ein oder mehrere Kinder haben. Ob das jetzt die eine Kinder sind, oder adoptiert oder Pflegekinder, spielt jetzt mal keine Rolle. Wer Kinder hat, ist Vater oder Mutter. Und jeder von uns hat zumindest Vater und Mutter. Jetzt kann man sagen, Rainer, da täuscht du dich. Nein, ich täusche mich nicht. Also es braucht schon jeder einen Vater und eine Mutter. Sonst wären wir nicht da. Es kann aber aufgrund irgendwelcher Umstände sein, dass man sagt, mein Vater, den habe ich überhaupt nie gesehen. Ja, als meine Mutter schwanger war, da ist der, was weiß ich, gar nicht mehr aufgetaucht. Ja. Oder durch eine Scheidung oder einen Todesfall oder ja immer. Aber grundsätzlich, jeder hat Vater und Mutter. Und ich schätze mal, die allermeisten von uns auch bei beiden Elternteilen aufgewachsen. Bei manchen vielleicht auch nur bei einem. Und jetzt kann man sagen, ach wie schön, wenn man beide Elternteile hatte. Da sagt vielleicht auch wieder jemand, ja, wenn du meine Eltern gekannt hättest, wäre es vielleicht besser gewesen, der Vater wäre nicht da gewesen. Weil er irgendwie... ja, vielleicht ist es nicht so war, wie man sich einen Vater wünscht. Oder eine Mutter, wo man sagt, ja, immer depressiv oder irgendwas. Also das heißt jetzt noch nicht, dass alles in Ordnung war deshalb. Trotzdem jeder Vater und Mutter, sei mal, oder eins von beiden. Und parallel dazu hat jeder noch ein Bild von Vater und Mutter im Kopf. Also es gibt sozusagen die echten Vater und Mutter, wo man sagt, ja. Und dann gibt es noch so das Bild. Das Bild ist meistens idealer wie die eigenen Eltern. Das sind dann die Fehlerfreien. Na, die gibt's ja nicht, aber irgendwie. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn wir hier heute vom Glauben reden und von Vätern und Müttern, Vater und Mutter im Glauben, dann spielen die eigenen Eltern schon eine wesentliche Rolle, ob man das jetzt will oder nicht. Das hat auch Auswirkungen aufs Gottesbild. Ja, wenn wir sagen, Gott als Vater, dann hat man so seinen eigenen Vater vor Augen. Und da muss man halt aufpassen, dass man das jetzt nicht so nahtlos überträgt. Also mein Vater war so leicht gehbehindert, das ist Gott aber nicht. Ja, der kann auch schnell sein. Ne? Oder wie auch immer die Dinge ebenso waren. Und wie gesagt, es hat auch Auswirkungen auf Formulierungen Vater und Mutter im Glauben, geistliche Väter und Mütter. Und wenn ich an geistliche Väter und Mütter denke, geht es eigentlich bei leiblichen und geistlichen Vätern und Müttern bei beides gleich. Ich denke nicht an 100% perfekte Personen. Ja, die haben weder alles richtig gemacht, noch sind sie fehlerlos, sonst noch. Und sie müssen auch nicht verklärt werden. Das ist ja manchmal auch so eine, ja, bei Christen noch fast noch ausgeprägter. Also man hat manchmal den Eindruck, also von Vater, Mutter, wenn man so ein bestimmtes Alter erreicht hat, von denen darf man jetzt bloß noch gut sprechen, weil ja, die haben ja auch so viel gemacht für einen so, ne, und so viel. Dann soll man sie ehren und so. Also nehmen, sie sind nicht fehlerfrei, sie waren nicht fehlerfrei und man darf das auch benennen. Ja, deshalb sind es ja keine schlechten Menschen. Aber das darf man dann auch mal sagen. Also wenn ich jetzt mal an meine Mutter und meinen Vater denke, dann kann ich schon sagen, sie haben ihr Bestes gegeben. Also ohne, dass sie fehlerfrei waren, aber sie haben ihr Bestes gegeben. Also das kann man einfach so sagen. Natürlich, wie gesagt, waren sie auch von ihrer Zeit und ihrem Lebenslauf geprägt. Das ist noch so, sie sind noch so in den 30er Jahren geboren, so vor dem Krieg noch. Und irgendwie merkt man, das hat ihnen irgendwie eine Prägung mitgegeben. Und sie haben auch teilweise, muss man ehrlicherweise sagen, die Defizite auch an die Kinder weitergegeben. Ja, geht leider nicht nahtlos vorbei. Dennoch bin ich dankbar. Dankbar für alles, was die Eltern in mich und meine Schwester in dem Fall investiert haben. Geistliche Bezugspersonen, ja, habe ich jetzt hier noch ein Bild dazu. Mal ganz schön gucken, was da kommt. Ein Bild dazu, das ist eine Diakonisse. Ja, also meine geistliche, hauptsächliche Bezugsperson war eine Diakonisse, also jetzt nicht diese hier. Aber ich habe von Schwester Marianne kein Bild gefunden. Also Schwester Marianne, wie gesagt, ich bin jetzt nicht aus dem gleichen Elternhaus gekommen, bin dann so in die Jungschau und das hat die Schwester Marianne gemacht. Und im Teamkreis dann später die Schwester Marianne gemacht und im Jugendkreis war auch die Schwester Marianne. Ja, jetzt muss man sagen, das ist jetzt heute so gar nicht mehr geben. Ne? Da muss man sagen, also das war teilweise noch, also Jungschau und Teamkreis hintereinander so. Ne? Also die Schwester Marianne war so durchgehend eine prägende Person. Wie gesagt, heute wären da wahrscheinlich drei verschiedene Leiter in diesen drei Kreisen. Ich meine, Schwester Marianne war damals auch schon so circa 50. Das war jetzt auch nicht immer so peppig. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, okay, Schwester Marianne, ich meine geistliche Mutter, muss man schon sagen, bei der habe ich zum Glauben gefunden und hat mich so begleitet. Und wir hatten ja einmal, ich glaube, der Ansgar hat das mal gefragt, was sind unsere Vorbilder? Und dann gibt es ja so zwei Sorten von Vorbilder, finde ich. Das eine sind die, die ich auch vorbildlich finde. Also wer würde sagen, Corrie ten Boom ist kein Vorbild. Bonhoeffer ist kein Vorbild. Also Luther und Mutter Teresa und wer weiß was. Das sind schon alles Vorbilder, die finde ich auch super vorbildlich, aber geprägt haben sie mich nicht. Obwohl ich schon zweimal im Corrie ten Boom Haus war und so. Ne? Aber geprägt hat mich Schwester Marianne. Und in dieser Hinsicht ist die das Vorbild, die sozusagen mich in meinem Glauben und auch geprägt hat. Und wie gesagt, ich habe einen großen Respekt, nachdem ich dann als Pastor aus selber in der Jugendarbeit tätig war, wie die Schwester Marianne das mit uns und riesigen Kinderfreizeiten da in Sechselberg und so, ne, da gemacht hat. Also ohne Schwester Marianne wäre ich nicht im Glauben. Und gleichzeitig war auch Schwester Marianne nicht perfekt. Also sie war auch, ist im Glauben von einer gewissen Engführung geprägt, sehr gewissenhaft. Und also der Pietismus hatte im Allgemeinen damals schon so eine Engführung. Also das meiste war irgendwie verboten. Ja. Also Haare lang, Kleider falsch, Fernsehen falsch, Kino falsch, alles falsch. Ja. Also aber man kann der Schwester Marianne jetzt auch keinen Vorwurf machen. Sie war ja auch wieder so geprägt, aber hat es an uns so weitergegeben. Und ja, und als Kind denke ich, Schwester Marianne, das war für mich der Inbegriff des Glaubens. Ne? Also war schon verdächtig, wenn du Mickey Mouse Heft gelesen hast. Ne? Da würde man sagen, okay, das war jetzt ein bisschen zu streng. Ne? Das Mickey Mouse Hefte darf man lesen. Trotzdem muss ich sagen, Schwester Marianne hat ihr Bestes gegeben. Also Dienstag für Dienstag bei uns in Jungschau, also Respekt. Hat ihr Bestes gegeben und hat es irgendwie auch verstanden, uns Kindern Jesus lieb zu machen. Und trotzdem, wie der Ansgar auch gesagt hat, gehört es dann zum Erwachsenenwerden dazu, dass man an der einen oder anderen Stelle noch dazu lernen darf. Also so wie die Eltern, die irdischen Eltern jetzt, das Leben bewältigt haben, ist nicht der einzig mögliche Weg, das Leben zu bewältigen. Ja, es gibt da schon auch noch andere Möglichkeiten. Und es muss auch nicht jede Ansicht unkritisch übernommen werden, sondern darf sich da auch gern weiterentwickeln. Ebenso bei Glaubensfragen. Ne? Man muss das jetzt nicht alles unkritisch übernehmen beziehungsweise immer so weiterführen, sondern darf natürlich schon auch mal fragen, okay, wie war denn das, was Sie mir mitgegeben haben und wo möchte ich mich gern weiterentwickeln? Und da ist ja dann manchmal ganz gut, man kommt mit anderen Leuten zusammen. Ne? Also ich habe meinen Zivildienst damals bei einem christlichen Werk gemacht und wir waren da so eine Wohngemeinschaft mit 5 bis 6 Leuten. Also da hat man dann schnell gemerkt, aha, ja, das Leben kann ganz unterschiedlich gestaltet werden. Wann ist es Zeit, eine Tasse abzuspülen? Wann wäre der richtige Zeitpunkt zu lüften? Also so die Basisfragen im Leben halt, ne? Pünktlichkeit, wie lange ist man noch laut? Also mal gesehen, das Leben kann unterschiedlich bewältigt werden. Und jeder von uns 5, 6 hat immer geglaubt, dass sein Entwurf der beste wäre. Ah gut, also man lernt dazu. Beim Theologiestudium, da haben wir so im Internat gewohnt. Es war noch eine Stufe mehr, da bist du nicht mal mehr am Wochenende heim, um dich zu erholen. Hat man auch dazu gelernt wieder. Sowohl fürs Leben als auch für den Glauben. Da haben ja auch nicht alles so gesehen, wie ich das sehe, obwohl ich meine Ansicht für ganz gut hielt. Aber zu sagen, nee, andere sehen es anders und ja, gut. Ehrlicherweise habe ich am meisten dann in der Ehe gelernt. Das ist dann die ultimative Steigerung. Und wer jetzt Ruths Eltern kennen würde und meine Eltern würde sagen, hat es schon sehr unterschiedlich. Also sagen, ja, da haben wir wirklich viel dazugelernt. Im Leben und auch im Glauben. Aber wie gesagt, trotzdem war Schwester Marianne und auch andere etwas wie geistliche Mütter, geistliche Väter. Und niemand von denen war perfekt und das kann ich und möchte ich auch gar nicht erwarten. Weil sonst müsste man ja sagen, würden wir ja da nicht hinkommen. Ne? Also der ein oder andere, ich würde sogar sagen, wir alle sind in der Lage, geistliche Väter oder Mütter zu werden, wenn wir innerlich da nicht zurückzucken und sagen, oh, wenn ich Kindern den Glauben erklären sollte, nicht, dass sie am Schluss nicht zum Glauben finden, bloß weil ich es falsch erkläre. Na, also war dann immer so ein bisschen Angst. Aber ich möchte euch nochmal sagen, um das geht es ja nicht, dass wir da fehlerlos sind, sondern, ja, vorbildlich ist vielleicht ein besseres Wort. Der Paulus, er stellt fest, wir sollen keine geistlichen Milchtrinker bleiben. Das war ja so ganz am Anfang. Sondern erwachsen werden im Glauben, feste Nahrung, sagt er. Und wenn es gut geht, kommt man also so weit, dass man die geistliche Nahrung nicht bloß für sich selber zubereitet, sondern auch andere damit versorgen kann. Also, dass wir einerseits lernen, selber in der Bibel zu lesen, dass wir einerseits aus eigener Motivation auch in die Gemeinde, in den Hauskreis, in den Jugendkreis gehen. Das ist also das Typische beim Jugendlichen, der denkt, ja, meine Eltern erwarten das, dass ich jetzt da hingehe, dann gehe ich halt dahin. Spannungsreduzierung. Ja, also ich kann mich noch erinnern, unsere Kinder haben mal gefragt, müssen wir jetzt eigentlich immer noch sonntags zum Gottesdienst? Ich meine, wenn du da drüben wohnst, deine Eltern der Pastor und die Frau sind und du nicht auftauschst, da fällst du auf. Ne? Da haben wir gesagt, also wenn ihr nicht wollt, müsst ihr jetzt nicht. Wenn er vielleicht so ab und zu mal auftaucht, wäre schön, aber kein Druck. Ne? Und nachdem irgendwie der Druck raus war, sind sie eigentlich ziemlich oft gekommen. Ne? Da ist das Gefühl, das war nur so ein kleiner Test, wie viel Druck würde man jetzt noch ausüben. Gibt es keinen Druck, dann brauchst du auch keinen Gegendruck. Ne? Das hätte aber auch daneben gehen können. Also, aber es war richtig, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sagen, das kannst jetzt du entscheiden. Wenn du nicht aus Eigenmotivation hierher gehst, dann bleibst du halt da drüben. Ne? Und dann so weit zu kommen, wie gesagt, über das Erwachsenwerden, dass man auch anderen im Glauben helfen kann. Es geht ja nicht immer bloß darum, dass man Leute zum Glauben führt. Das ist mir ehrlicherweise jetzt auch fast noch nie gelungen, soweit ich das, also menschlich gelingt es ja sowieso nicht, weil es Gott schenkt, aber zu sagen, menschlich ist es sowieso gar nicht so häufig. Es geht ja oft mehr um die Begleitung von Menschen, die im Glauben sind. Ich habe vorher schon gesagt, ich glaube, dass alle hier in der Lage sind und sogar schon mal in der Lage waren, geistliche Mütter oder Väter zu werden, weil sich An einer Stelle die Sache vermischt zwischen leiblichen Eltern und geistlichen Eltern. Also ganz am Anfang, für alle, die mal ein Kind oder mehrere bekommen haben, da sind ja die Eltern praktisch gottgleich. Ne? Also was die sagen, ist ja, wenn die klein sind, das ist ja Gesetz. Ne? Und wenn die Eltern gläubig sind, geben sie automatisch was zum Glauben mit, egal ob sie das jetzt theoretisch wollen oder nicht, das wollen wir ja normalerweise. Und sie beobachten, und das Fiese ist ja, ich hätte mir ja gelegentlich gewünscht, die Kinder wären ein bisschen schlauer und hätten sich bei manchen Sachen das nicht abgeguckt. Ja? Hätten sich also meine guten Sachen abgeguckt und bei den anderen gesagt, ja, das ist jetzt aber blöd, das mache ich nicht so. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass ich bei meinen Kindern natürlich schon auch entdecke zu sagen, ja, wenn sie so eigenartige wenn sie so Verhaltensweisen an den Tag legen, wo man sagt, kann man es nicht immer auf die Großeltern schieben, sondern manchmal muss man sagen, ja gut, sie haben es nicht gestohlen, wie man so sagt. Ne? Das braucht man nicht so weit weggehen. Geistliche Väter oder Mütter, jeder von uns kann das sein. Manche waren das sogar schon, wie gesagt, zumindest mal in der eigenen Familie. Gleichzeitig ist, wie gesagt, der Begriff nicht eingeschränkt. Geistliche Väter und Mütter kann jeder sein, völlig wurscht, Single, kinderlos, egal. Und sie werden auch ganz unterschiedlich ausfallen. Also zum Beispiel, für so einen Jungscharler kann so ein 16-jähriger Jungscharleiter wirklich ein Vorbild sein. Und später kann er sagen, also der Last damals in der Jungschar, ne, das war so mein großes Vorbild und von dem habe ich viel abgeguckt. Und auf der anderen Seite könnte das auch im Hauskreis jemand sein, der schon 80 ist. Man sagt, das ist für den ganzen Hauskreis wie so eine geistliche Mutter. Man sagt, die kümmert sich um uns geistlich und auch sonst vielleicht. Oder sind Christen, die einfach mal den Lebensweg begleiten, so vielleicht ein paar Jahre, die zuhören und mit ihrer Erfahrung ein guter Ratgeber sind. Oder vielleicht ja so eine seelsorgerlich beratende Beziehung, wo man sagt, ja, da kommt man dann auch mit seinen Problemstellungen, die dann auch ja positiv geprägt sind. Und vielleicht kann im Rahmen dieser Seelsorge da sogar vielleicht der ein oder andere Päckchen aus der Kindheit, das man da mitgebracht hat, auch geklärt werden. Und manchmal, da sind es vielleicht Menschen, die einen einfach fördern, wo man sagt, ja, der hat mir geholfen, dass ich vielleicht auch ein Jungscharleiter werde, dass ich vielleicht in der Gemeindemusik mich engagiere, dass ich in irgendeiner Weise mitarbeite. Geistlicher Vater, eine geistliche Mutter zu sein, kann also sehr vielfältig sein. Wichtig ist so der Gedanke Vorbild, geistliche Unterstützung im Leben, die sich positiv auf den Glauben auswirkt und eben dann auch das Leben vom anderen. So, jetzt habe ich ja beim Ansgar was gelernt. Auch Ansgar ist ein Vorbild, ohne dass er jetzt gleich geistlicher Vater für mich ist. Aber er hatte so ein, zwei kleine Gesprächsrunden. Und jetzt habe ich so ganz gedacht, weil jetzt hier die Frage konkret auch steht, wer war denn für dich ein geistliches Vorbild? Da brauchen wir jetzt ja gar nicht so, ja, also ihr sitzt ja schon so in kleinen Gruppen, ihr dreht euch einfach um zu den drei Lieben da hinten. Sabine, du da und so, genau. Vielleicht könnt ihr euch einfach mal gegenseitig mal kurz sagen, also wer war denn für euch geistlich zumindest vorbildlich, wichtig, wo er sagt, da habe ich von dem was abgeguckt. Ne? Oder wahrscheinlich sogar mehrere, die im Glauben prägend waren. Wie gesagt, gar nicht so selten sind es ja Leute, die man schon in Kinderkreisen hatte, weil man da noch so bitte so unbedarft, frisch, fromm da rangegangen ist. Aber auch später können es verschiedene Leute sein. Und es ist ja gut, sich mal an die wieder zu erinnern. Also bei Schwester Marianne kann ich mich nicht mehr bedanken, die ist jetzt schon bei Jesus. Aber als sie noch lebte, habe ich das schon zum Ausdruck gebracht. Sie war ja auch im Süddeutschen Gemeinschaftsverband tätig. Ja, in der Bibel, da gibt's so ein paar Beispiele. Ein bekanntes Beispiel ist Paulus und Timotheus. Ne, der Paulus so als geistlicher Vater von Timotheus. Timotheus einer der wenigen, die Paulus selber als Sohn bezeichnet. Ne, wo er sagt, wir sind so eng miteinander verbunden. wie so geistliche Vater-Sohn-Beziehung. Und der Paulus hat an den Timotheus auch etwas aufgeschrieben, wie er selber auch wieder Vorbild für andere sein soll. Und ohne Anspruch auf Vollständigkeit haben wir hier aus dem ersten Timotheusbrief etwas. Da schreibt der Paulus an den Timotheus: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Also zunächst wird mal deutlich, dass nur eine reine Altersangabe kein Kriterium ist, ob man Vorbild sein kann. Also bei uns sagt man ja, mit 40 wird der Schwabe gescheit. Es gibt Einzelne, die glauben das. Ja. Also wäre schön, wenn es so wäre. Aber solche Gedanken gab es trotzdem auch schon zu biblischer Zeit, dass man sagt, vor diesem oder jenem Alter soll man nicht lehren. Also so ein ganz klassisches Alter, was wir bei Jesus auch beobachten, waren so die 30. Wo man sagt, ja, Jesus hat auch gewartet, bis er so 30 war, ja, weil er sonst keine große Anerkennung gehabt hätte. Da sagt man, ja, der ist noch zu jung, der gute Mann, der spielt sich hier bloß auf. Zur Zeit vom Timotheus oder Umfeld hat man oft das lehrfähige Alter bei 40 bis 45 Jahre festgelegt. Erst dann konnte man Lehrer werden. Also ich gebe ja zu, dass sicher eine gewisse Lebenserfahrung kein Fehler ist, um auch ein geistliches Vorbild zu sein. Aber wie ich schon gesagt habe, es hängt schon auch ein bisschen davon ab. Also ich habe ja hier auch lange Jungschar gemacht und die jungen Mitarbeiter, die wurden eigentlich viel mehr beobachtet, die waren eigentlich viel cooler, also die Verena zum Beispiel damals oder so, wobei ich viel mehr Geschichten erzählt hätte. Ne? Aber um das geht's gar nicht immer, wer die Geschichten erzählt. Es geht darum, wen nehme ich mir als Vorbild und wen beobachte ich da. Wie gesagt, das waren oft die ganz jungen Mitarbeiter. Für einen Studenten kann man sagen, Mensch, der Professor XY, das war für mich so ein Vorbild. Der hat es irgendwie so nicht bloß gelehrt, sondern auch gelebt. Das habe ich mir so übernommen. Oder eine junge Mutter schaut vielleicht zu einer ähnlich alten Mutter, die vielleicht ein bisschen ältere Kinder hat und sagt, ja, so wie die das macht, oder da hole ich mir mal einen Rat. So werden einfach Vorbilder nicht bestimmt durch Alter oder Funktion, sondern ne, wen gucke ich mir auch aus. Die Frage des Alters spielt trotzdem schon auch ein bisschen eine Rolle. Als ich im Dienst angefangen habe, da war ich 26. Da war ich also in den meisten Kreisen, die ich besucht habe, mit Abstand der Jüngste. Dann gucken die mich natürlich alle an und sagen, ja, der ist so alt wie unser Jürgen. Was will der jetzt, ne? So groß sagen. Also die etwas Älteren in der Gemeinde, die haben es schon auch so, boah, die sind unfreundlich, aber schon zum Ausdruck gebracht, ach, sie hätten sich auch vorstellen können, dass ein älterer Pastor zu ihnen kommt, der ihnen da irgendwie mehr geben kann. Ja, genau, mit der Einschränkung muss man leben. Ich kann nicht für alle in gleicher Weise ein Vorbild sein, aufgrund meiner Lebenserfahrung oder Alter oder wie auch immer. Wo ich 26 war, da war, ja, verheiratet war ich schon, aber nicht ganz. Nicht mal das, aber ja. Zu sagen, ja, das geht halt dann nicht. Aber der Pastor ist ja nicht das einzige Vorbild, das es irgendwo gibt, ja, sondern es gibt ja zum Glück auch noch mehr. Stichworte beim Timotheus, also sei ein Vorbild. Da ohnehin geschrieben, Vorbild bedeutet prägend und dieses Bild ist so ein alter Prägestempel. Ne? Da hat man also so eine runde Münze gehabt, die noch keine Prägung hatte, patsch, da drauf und dann hatte die Münze eine Prägung und damit auch einen Wert. Na, vorher war es halt ein Goldstück, okay. Aber praktisch das, was drauf geprägt wurde, konnte den Wert des Materials eigentlich bei weitem übersteigen. So ist es heute auch. Ne? So ein 2-Euro-Stück ist ja rein vom Material sicherlich keine 2-Euro wert, aber durch die Prägung bekommt es auch einen Wert. Der Paulus sagt also nicht, die Amtsautorität ist das, auf was man pochen soll, sondern das Vorbild. Ursprünglich steht da Vorgang des Schlagens als Prägen und Formen. Also in dem Moment, wo man so draufschlägt, zack, übt man ja beim anderen auch eine Veränderung aus. Ich stand nämlich genau wie vorher. Eine Prägung. Gleichzeitig kommt ja auch hier zum Ausdruck, wie wichtig eine Prägung ist. Also wenn du mal einmal draufgeschlagen hast, kannst du es nämlich auch korrigieren. Es gibt eigentlich immer nur so Unfälle, wenn man das versucht, nochmal anders zu machen. Also, der Timotheus soll also, das klingt ja zunächst mal ganz harmlos, aber es ist doch ein großer Auftrag, sei Vorbild. Er könnte auch sagen, du bist Vorbild. Also, kannst nicht Vorbild sein. Also, wenn du Vorbild bist, dann sei es auch bewusst. Das betrifft dann zum Beispiel die eigene Lebensführung, zu sagen, verhalte dich so, dass andere das nachahmen können. Und präge auch bewusst Menschen, mit denen du zusammen bist, dass sie eben jetzt bei Timotheus Jesus kennenlernen und auch die Zusammenhänge im Glauben richtig verstehen, weil, also damals in Griechenland und Umgebung, waren auch noch andere unterwegs, die gesagt haben, ich bin auch Pastor, ja, aber ich habe eine andere Lehre, du dich noch viel besser wie das, was der Paulus da sagt. Noch viel besser, was der Timotheus sagt. Es gab sogar Leute, die waren ja gar nicht dumm, die haben gesagt, ja, dem Paulus seine Briefe, die werden gerne gelesen wie meine, jetzt schreibe ich unter meine aus, so schreibt Paulus. Wissen die ja nicht, wo der Brief herkommt. Ja? Also zu sagen, die müssen gut geprägt sein, damit die solche Dinge dann unterscheiden können. Sei auch mutig, Timotheus, und lade Menschen zu einem Leben im Glauben ein. Also für uns heißt es dann eben auch, wenn wir in der Kleingruppe oder sowas oder in der Gemeinde mitarbeiten, sollen wir uns auch bewusst sein, du bist ein Vorbild. Du wirst beobachtet, ob du das willst oder nicht. Du wirst beobachtet, wie du Glauben lebst, wie das ausstrahlt, wie das ins Leben kommt. Und dann hat man ja aber auch noch einen Vorteil. Man kann sagen, ja, was will ich denn gern einbringen? Also muss ja nicht immer zufällig sein. Also eine Prägung ist ja kein Zufall. Eine richtige Prägung bei einer Münze ist eine ziemlich geplante Sache. Also ich kann ja auch sagen, was möchte ich denn denen mitgeben? Wisst ja, mein emotionaler Lieblingskreis ist ja meine Schul-AG. Da strengt zwar am meisten an. Immer, da kommen so Kinder von der Spitalhochschule und da meine Mitarbeiter und ich haben nur eine Botschaft, die wir denen gern einprägen würden. Und die Botschaft heißt, du bist wertvoll. Und da haben wir so T-Shirts, da steht es drauf, du bist wertvoll. Und wir sagen, wenn die am Ende von diesem Halbjahr, wenn die Gruppe wechselt, alles vergessen haben, aber sie wissen noch, du bist wertvoll, wäre das für uns völlig ausreichend. Können alles andere vergessen. Also das wäre das, wo wir sagen, wir können ja bewusst was steuern. Ja, wir haben jetzt nicht bloß gelbe, rote, irgendwelche Kleider an, sondern immer dieses T-Shirt, dass sie jedes Mal 90 Minuten lang lesen, du bist wertvoll. Also man kann was bewusst einbringen. Was ist mir wichtig, Inhalt im Glauben, das kann man ja einbringen. Nicht bloß sagen, ach ja, ob die anderen das immer wissen wollen. Also man muss nicht immer die gleiche Platte spielen, aber positiv etwas einbringen. Wenn man dann Angst hat, aber nicht, dass ich es dann irgendwie übertreibe. Also ich glaube, du prägst ja einen Kreis nicht alleine. Normalerweise sind ja da noch andere. Andere auch, die verantwortlich sind. Und das ist dann ganz gut. Also ich habe schon viel Korrektur von anderen Mitarbeitern erfahren, die auch mal irgendwie sagen, du können wir es auch so machen oder so, ne? Und ich finde, deshalb braucht man ganz, ja, ein bisschen, man kann ein bisschen ungeniert sein. Oder im Mitarbeiterkreis auch sagen, du, wenn was auffällt, dann ruhig mal Rückmeldung geben. Aber wenn man gemeinsam sagt, ja, wir prägen den Kreis gemeinsam, jeder auch so, wie er begabt ist, veranlagt ist, dann wird das eine gute Sache. Was könnte denn positiv sein, mit dem man auch prägen kann? Die Bibel macht da auch Vorschläge. Also, Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, schreibt der Luther. Jetzt kann man sagen, ja, ich habe aber viel. Ja, mutig nach vorne wäre ich. Nee, es geht jetzt ja gar nicht darum, dass einer alles macht, aber ich könnte sagen, also für was will ich denn bekannt sein? Für was will ich denn bekannt sein? Da man sagt, also es gibt einfach irgendwie so liebe Menschen, wo man sagt, also da das strahlt positiv aus. Ja? Oder andere, die sind vielleicht, ja, bei Freude, sagen wir, die sind irgendwie immer, die können sich über so viele Sachen freuen, könnte ich mir eine Scheibe abschneiden. Oder zu sagen, das ist jemand, der sorgt ein bisschen für den Frieden. Gut, gibt ja so Leute, die springen ja immer sofort bei der kleinsten Spannung an und sagen, ja, genau. Aber kann ja auch vorbildlich sein. Also die Vorbilder der Geduld, die sind ein bisschen rar gesät. Ja. Also ich finde ja, der Test für die eigene Geduld ist ja der langsame, vorausfahrende Fahrzeugführer. Ja, also obwohl so viel Platz ist, fährt er so langsam. Ja. Also da gibt es noch Luft nach oben. Freundlichkeit, Güte, egal wo man sagt, ja. Also da braucht es Vorbilder, Arbeit, Treue. Treue, können wir vielleicht als eheliche Treue, also da braucht es auch Vorbilder. Also junge Leute getrauen sich heute nicht mehr zu heiraten, weil sie sagen, die gehen ja eh alle wieder. Also die im ähnlichen Alter sagen alle, also willst du das wirklich machen, zu heiraten? Ne? Die trennen sich doch alle wieder. Braucht also auch noch Vorbilder. Und ehrlicherweise taugen wir da, die meisten, die wir hier sitzen, leider nicht mehr. Also wenn ich dann sage, wir sind jetzt 27 Jahre verheiratet, sagen die, ja, das war bei euch halt noch was anderes. Das ist also ganz entspannt, ne? Da ist alles dahin. Also die bräuchten Vorbilder, wo man sagt, so ein bisschen, die vom Alter her näher dran sind. Die sagen, wir hatten Mut zu heiraten und für die sind ja 10 Jahre dann schon furchtbar cool. Aber es braucht ja Vorbilder. Ja? Sanftmut. Also Vorbilder, wie gesagt, braucht nicht alles sein. Aber wenn ich sage, also das sind jetzt 9 Sachen, wenn jetzt jeder von uns sagen würde, okay, bei einer Sache, da könnte ich doch so ein bisschen. Ja? Und da darf man gern das nehmen, wo man sowieso schon gut ist, alles andere hat eh keinen Wert. Aber wo ich sage, wo bin denn ich am besten von diesen 9? Da könnte ich ja noch ein bisschen, ne, Vorbild sein für andere. Der Paulus sagt im Galaterbrief, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also zu sagen, also wenn wir jetzt schon im Glauben sind, braucht es ja nicht so versteckt sein, dass die anderen da möglichst wenig davon merken. Sondern es darf schon so sein, dass, wenn wir im Geist leben, also im Glauben leben, wir, ja, also sozusagen im Geist wandeln, auch ein Vorbild sind. Und Paulus nimmt da ja gar niemand aus, sondern wie gesagt, jeder Einzelne kann das auch sein. Ich sag's nochmal, wir bleiben Menschen, machen Fehler. Aber wäre schade, wenn jedes Vorbild immer gesagt hätte, ach, ich bin auch so fehlerbehaftet, ach, ich, wäre ja schade. Paulus pflegt hier eine gute Beziehung zu Timotheus. Er sagt dann, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild, und jetzt kommt auch eine stramme Auflistung, im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Also von einem geistlichen Vorbild, beim Stichwort Wort, darf man natürlich schon erwarten, dass er sich in der Bibel auskennt. Also, wir machen auch so biblischen Unterricht. Ja, Ansgar, habt ihr das auch so ein bisschen, biblischer Unterricht? Na, auf jeden Fall verwenden wir das Material von der FEG da, biblischer Unterricht. Ne? Okay, und da ich ganz am Anfang, wie die Bibel entsteht und wie die Bücher in der Bibel so sortiert sind, und dann versucht man das mit den Kindern da zu lernen. Und dann macht man so, was weiß ich, 8 Wochen mal so einen kleinen Zwischencheck und sagt, so, hier sind jetzt so Zettel und da stehen jetzt die Bücher der Bibel drauf und jetzt sortiert es doch mal, bitte. Ja? Und wir sind ja da eigentlich echt naiv rangegangen und haben gedacht, es wird schon so eigentlich mal ein Klappen. Ja? Aber gut, da kommt dann alles, das Römerbrief schon im Alten Testament und Sacharja im Neuen. Und also für uns völlig abstruse Sortierung, wo man sagt, also Entschuldigung, das müsste man doch wissen, dass Jesaja und Jeremia doch im Neuen Testament nichts verloren haben. Aber ehrlich gesagt, für die Kinder hat sich Jesaja und Jeremia, Timotheus, Jakobus, es hört sich für die alles also an wie die Namen ihrer Großeltern, das ist alles gleich. Ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder die Reihenfolge der biblischen Bücher jetzt auswendig sagen muss, sonst fällt hier schon mal die Hälfte wieder durch. Weil bei den kleinen Propheten wird es immer eng. Aber so insgesamt in der Bibel Bescheid wissen, wäre mal schon kein Fehler. Auch ein bisschen so ganz grob, wo steht denn was? Also ganz grob. Oder zumindest, wo könnte ich denn nachgucken, wenn ich was suche, dass ich es finde? Also die meisten Menschen sind überrascht, wenn man sagt, die Bibel hat auch ein Inhaltsverzeichnis. Echt? Ja, tatsächlich vorne, könnt ihr mal reingucken. Aber das Internet verrät ja heute alles, gell? Das ist ja viel. Aber egal, dass man bitte die Zusammenhänge kennt. Erwachsen sein im Glauben, so wie der Ansgar das gesagt hat. Vorbild im Wandel. Das gesamte Wissen nützt nichts, wenn es im Leben, also soll man sagen, durchs Leben kaputt gemacht wird, wenn man sagt, ja, der müsste doch wissen, dass man so nicht über andere spricht, spricht aber so, der müsste doch wissen. Und dann gibt es natürlich noch die viel dramatischeren Fälle, also was ja unseren Landeskirchen, die sind halt da mehr im Fokus noch, am meisten zu schaffen macht, sind dann diese Missbrauchsgeschichten, dann ist alles kaputt irgendwie. Und es tut mir dann auch wieder leid, weil es viele Pfarrer gibt, die haben damit nichts zu tun, aber die stehen jetzt auch noch diesem Generalverdacht. Ne? Also schade, wenn der Wandel dann so ausreißt. Uns erwartet ja mittlerweile niemand mehr vom Pfarrer, dass er perfekt ist. Also Die Ruth ist ja auch Pastorenkind, die hatte sicher noch viel mehr drunter zu leiden, dass man sagt, das Pastorenkind müsste doch jetzt noch viel lieber sein, wobei die Ruth war ja wahrscheinlich immer lieb, aber jetzt, wenn man heute in der Schule sagt, mein Vater ist Pastor, dann wissen die ja nicht mal mehr, was es ist. Die wissen das nicht mehr. Ja. Da habe ich gesagt, so etwas Ähnliches wie der Pfarrer Münchner, da wissen sie das auch schon nicht mehr. Die wissen nichts mehr. Also, aber die Kinder leben dadurch viel leichter. Ja. Aber gut, na, im Wandel. Nicht überhöht, aber doch so, dass es passt. In der Liebe. Wow. Wow. Also Leute, das ist was in der Liebe, was über die Liebe in der Bibel steht. Ja? Vorbildlich in der Liebe heißt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Wow, also ich bin noch nicht ganz da. Also ehrlich gesagt, so eine Lego-Gruppe braucht manchmal nur 10 Minuten, dass meine Geduld und ich dulde dann auch nicht mehr alles. Also da bin ich schnell am Ende. Aber zu sagen, ja, gar nicht so ohne. Aber trotzdem spüre ich bei Menschen ab, ob sie eine Liebe in sich haben oder nicht. Weil es schon diese Richtung geht. Man sagt, ja. Und ich glaube sogar, dass mancher zum Glauben findet, weil er sagt, da waren irgendwie Menschen, die würden vielleicht nicht sagen, die lieb waren, aber im Grunde das ausgestrahlt haben. Das war vielleicht für die noch wichtiger wie die Botschaft zunächst. Der hat mir einfach gesagt, hier darf ich sein, wie ich bin, hier bin ich angenommen, da hört man mir zu. Hier ist auch dieser ganze Wettkampf. Wer schöner, besser, reicher, schneller, sonst irgendwie, das ist gar nicht so wichtig. Ja. Zu sagen, weil das gelebt wird, vielleicht war das sehr viel prägender zunächst, wie das, was man aus der Bibel gehört hat. Vorbild im Glauben. Glauben heißt ja Vertrauen. Ein Vorbild im Vertrauen. Also ich finde das auch eine Herausforderung. Also gibt ja so Leute, die sagen, ah, das wird schon recht werden. Und manchen glaube ich es und manchen glaube ich es nicht. Oder also ich glaube ihnen nicht, dass sie es so meinen. Also die sagen das zu mir, weil sie irgendwie denken, der Pastor will das jetzt hören. Ich habe in der Schule, da sagt man das, was der Lehrer hören will. Ne? Also Vorbild im Vertrauen heißt doch auch zu sagen, also wenn wir sagen, wir können Jesus vertrauen, dann muss es doch auch gelebt werden, wenn es mal eng wird. Solange alles gut geht, ist es ja leicht. Da muss man doch auch mal sagen, okay, ich vertraue jetzt, obwohl ich ehrlich gesagt auch ängstlich bin, besorgt bin oder was auch immer, sag, ich möchte dieser Unsicherheit das Vertrauen gegenüberstellen, das eben nicht sofort zusammenbricht, bloß wenn das erste Problem auftritt. Da muss ich sagen, wo ich noch so jünger im Dienst war, habe ich auch viele Besuche bei älteren Leuten gemacht, also die sehr viel älter waren wie ich. Also, noch nicht ganz, also heute denke ich, sie waren nicht ganz so alt, wie ich damals dachte, aber mir kam es so vor. Auf jeden Fall, da habe ich es vielen von denen abgenommen, was sie im Leben teilweise schon erlebt hatten und trotzdem Vertrauen gehalten. Trotzdem Vertrauen gehalten und bei manchen hatte ich auch das Gefühl, sie sogar gewachsen durch das. Nicht, da ist nicht alles gut ausgegangen bei denen. Wirklich nicht, das war die ganze Breite, was es halt so gibt. Aber irgendwie habe ich gemerkt, es hat ihr Vertrauen auf Jesus hin noch gestärkt, weil sie manchmal gesagt haben, also was sollen wir denn sonst machen? Also was sollen wir denn sonst machen? Also wenn wir das Vertrauen jetzt auch noch loslassen, dann haben wir ja gar nichts mehr. So vereinfacht gesagt. Also das hat mich schon ermutigt und erinnert mich manchmal auch, wenn ich manchmal auch das Gefühl habe, das Vertrauen lässt nach. Und dann noch das Vorbild in der Reinheit. Da spricht nochmal die Lebensführung an. Und ich denke, man spürt schon jemand ab, ob er sagt, also ob ich bei jemandem spüre, also ich sage mal, er tut, was er kann. Ja, sagt also, ich bin schon jemand, der auch nachsichtig ist, wirklich. Bloß wenn man sagt, es ist so ein bisschen so eine absichtliche Nachlässigkeit oder so, dann finde ich es auch nicht mehr so prickelnd. Aber wenn man sagt, also ähnlich wie ich es vorher bei unseren Eltern gesagt habe, er gibt sein Bestes. Das muss nicht perfekt sein. Und die letzten Anweisungen heißen, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Also zum einen Vorlesen, das kann damit zu tun haben, dass sie entweder Analphabeten waren da oder man sagt, okay, er hatte halt den Brief von Paulus und den zu vervielfältigen war jetzt nicht ganz so geschickt möglich. Dann hat man den einfach vorgelesen. Aber ich habe trotzdem gedacht, könnte auch, wenn wir so geistliche Väter-Mütter-Beziehungen haben, zu sagen, gemeinsam Bibel lesen. Das ist ja vielleicht gar nicht so dumm, zu sagen, ja, das prägt ja auch ein bisschen, man liest gemeinsam die Texte, denkt da gemeinsam drüber nach. Also kürzlich war mal bei uns jemand zu Besuch, hatte auch so ein bisschen Fragen zur Bibel, hat sich aber wenig ausgekannt und hat gesagt, er hätte das Gleichnis von den Weingärtnern gelesen, also von den Helfern im Weinberg, die alle den gleichen Gehalt kriegen, ja, egal wie lange sie da waren. Und er hat gesagt, also marktwirtschaftlich ein blödes Prinzip. Ja? Richtig, marktwirtschaftlich ein blödes Prinzip. Also damit kann ich keinen Betrieb führen. Also sagen, ja, man hat es mal angeguckt und mal besprochen so ein bisschen und dann, aha, ja, es hat andere Bedeutung. Einfach Dinge mal durchlesen. Also fahre ich fort mit Vorlesen, mit Ermahnen. Yo, wer wird denn gern ermahnt von uns? Hände hoch. Nein, reicht schon. Ja. Also ich kenne Leute, die sagen, doch, also es braucht ja mal eine kritische Rückmeldung, sonst geht es ja auch nicht vorwärts. Ja. Aber so ganz spontan, das haben wir in der Schule schon gespürt, also die kritische Rückmeldung war die 3 bis 4. Ja. Die positive Rückmeldung so 1 bis 2. Ne? Ermahnen. Und trotzdem, ja, ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter nimmt auch mal Korrektur vor, wenn man sagt, ja, da oder da, du, ich glaube, da müssen wir schon nochmal hingucken, überleg mal, ne? Man drückt sich ja dann auch vorsichtig aus und wenn die Beziehung gut ist, passt es ja auch. Bei Kindern korrigieren wir ja auch. Also wir sagen ja nicht, also wir sind immer lieb, dann werden das schon liebe Kinder geben. Das probieren heutzutage ganz viele. Ja? Unterschiedlicher Erfolg. Natürlich muss man zu Kindern lieb sein, aber sie spüren schon, ob man sie liebt oder nicht, unabhängig davon, ob man sie auch mal ermahnt oder nicht. Und es klingt auch an, also Lehren haben wir schon besprochen, bis ich komme. Also was mir da gefallen hat, war der Gedanke, dass auch eine geistliche Vater, Mutter, ja, das sind auch manchmal Zeiträume. Also ich weiß nicht, warum er jetzt schreibt, bis ich komme, entweder übernimmt dann der Paulus oder manchmal hat er den Timotheus dann auch mitgenommen, hat gesagt, wir gehen dann in den nächsten Ort, ne, die müssen dann soweit sein. Also geistliche Begleitung, sage ich jetzt mal, hat auch durchaus zeitliche Grenzen. Also man ist ja zum Beispiel nicht immer Jungschaler. Man ist nicht immer Student. Oder der Pastor in der Gemeinde wechselt mal. Es gibt immer wieder Gründe äußerlich, die einfach zwangsläufig sind. Oder man sagt, du, jetzt haben wir, glaube ich, eine gute Etappe gemacht. Ich glaube jetzt, ne? Und irgendwann kommt ja auch mal der Punkt, wo man sagt, okay, ich habe bei den eigenen Kindern auch so, also von mir können die nicht mehr viel lernen, weil das, was ich ihnen jetzt geben kann, das haben sie schon. Jetzt wäre es gut, sie lernen auch mal von jemand anders oder an anderer Stelle, damit sie im Leben weiterkommen. Und das ist ja geistlich dann eben auch so. Es ist dann keine Lebensaufgabe, wo man sagt, oh, dieses ganze Leben durchhalt, muss man gar nicht. Geistliche Begleitung auch auf Zeit. Ja, das war jetzt so unsere Reihe, ne? Da angefangen beim ganz kleinen Pflänzchen, bei der geistlichen Neugeburt, erste Wachstumserfahrungen. Ist so schön, da muss noch gegossen werden, ne? Sonst bewegt sich da einfach nichts. Dann sind wir der Sache so entlang gegangen, bis der Baum sozusagen selber zur Reife kommt und ein Baum, der selber Früchte bringt, ist ja auch wieder in der Lage, sozusagen sich zu vermehren. Also ich weiß jetzt nicht, wo du dich einordnen würdest, wenn wir jetzt natürlich bei so einem Seminar wären, der jetzt jeder so 2 Klebepunkte kriegen dürfte, die irgendwo hinmachen da. Also auf unsere Leinwand geht es jetzt nicht und so, ne? Dann hätte man sagen, ah, die meisten befinden sich so zwischen dem mit den dünnen Blättchen und da, wo es schon ein bisschen dichter wird, sagen wir, ah, okay, hab mal gedacht, das macht sich vielleicht gut, wenn ich meinen Punkt da hinklebe. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo du da stehst, ne? Aber es wäre schön, wenn wir nicht sagen, also ich bin, ich habe sogar so ein Licht hier, ja. Das darf ich jetzt auch mal nehmen. Also wenn man sagt, ich bin hier und da fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl. Ja, hat nicht zu viel Verantwortung, ich werde noch so ein bisschen mitversorgt, aber ja, das machen dann die anderen. sondern wenn wir sagen, nee, das ist bei uns auch so, so eine Weiterentwicklung. Ist ja alles völlig unabhängig, ne? Zu sagen, nee, schön, wenn wir auch im Glauben wachsen und selbst wenn wir sagen, naja, ich begleite ja gerade niemand, okay. Aber wenn wir eine Bereitschaft mitbringen, zu sagen, aber wenn es sich gerade so ergeben würde, wäre ich bereit. Dann wäre ich bereit, es auch mit zu übernehmen. Und wie gesagt, Vorbilder sind wir so oder so. So wie wir hier sitzen, ohne Ausnahme. Bei allem, was wir gehört haben, möchte ich auch mit dem altbewährten Jungschar-Gruß schließen, der uns da ermutigen kann. Der heißt nämlich, mit Jesus Christus mutig voran. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass du uns überhaupt zur geistlichen Neugeburt geführt hast. Dass wir irgendwann einen Anfang gemacht haben im Glauben, ob uns das jetzt im Nachgang noch genau bewusst ist oder so als Zeitraum irgendwie in Erinnerung. Du hast uns zum Glauben ja geführt, du hast uns geistlich neu geboren und Menschen waren da manchmal auch die Geburtshelfer. Und dafür danke ich dir. Aber dass wir gewachsen sind im Glauben, dass vorangingen, dass wir gelernt haben, nicht bloß von anderen abhängig zu sein, dass uns jemand eine Geschichte erzählt oder die Predigt hält, sondern auch, wie wir selber uns gar nicht versorgen können. Dass wir gelernt haben, auch mit Enttäuschungen des Glaubens umzugehen und unser Gottesbild nicht kleiner, sondern auch größer geworden ist und unser Vertrauen nicht dahingeschmolzen, sondern sich trotzdem auf andere Weise gefestigt hat. Und ja, hab Dank für alle, für die wir ein Vorbild sein konnten oder können. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns alle, die wir jetzt heute hier sind, auch innerlich bereit machst, wenn ja, das irgendwie sich ergibt, dass jemand zu uns aufschaut, dass jemand ja bei uns Rat holt, dass jemand vielleicht auch mal so eine begleitende Phase sich wünscht, dass wir bereit sind, das auch mit deiner Hilfe dann zu tun. Der Vater, danke, dass Glauben weltweit so weitergegeben wird und wächst und dass es auch nicht aufhören wird. Der Vater, danke für die vier Abende. Ich bitte dich einfach, dass du bei jedem Einzelnen das nachwirken lässt, was für ihn wichtig ist. Segne uns jetzt auch den heutigen Abend, auch die Zeit, die wir hier noch zusammen verbringen. Segne uns auch die Zeit im Advent. Und ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Amen. So, wir singen es nochmal.